wer den Abstract gelesen hat, der wird meine Ausgangssituation, meinen Ausgangspunkt gelesen haben. Also Server gibt es ja viele im Netz, die werden nachher, welcher Distribution auch immer installiert, dann wird geschaut, okay, wir brauchen einen Apache-Server oder welchen Dienst auch immer, der läuft dann und die meisten Leute denken dann, naja gut, das wird es wohl gewesen sein, er funktioniert ja, er läuft ja, was soll dann viel noch passieren? Dem ist dann meistens nicht so. Es gibt nämlich immer wieder verschiedenste Möglichkeiten, wie Angreifer auf Server zugreifen oder diese angreifen, um diese dann, wie es so schön heißt, zu kompromittieren, also sprich zu übernehmen und damit, um diese zu zerstören oder diese für ihre Zwecke zu missbrauchen oder alle anderen möglichen Szenarien, was man so kennt, wie Spamming und so weiter. Also ich möchte einmal jetzt kurz den Themenüberblick mal kurz hier vorstellen. Also welche Dienste konzentriere ich mich oder welche Dienste möchte ich jetzt hier bei diesem Vortrag aufzeigen. Also ich würde sagen, es sind wohl eine der gängigsten Dienste, Serverdienste, die man, ich hoffe, die meisten von Ihnen kennen. So, da hätten wir mal den Klassiker unter den Webservern, einen Apache-Webserver, der sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungen bietet. Dann das freie Datenbankmanagement System, eben MySQL. Dann die bekannte Webprogrammiersprache PHP, also gibt es ja seit 1995 und jetzt hier sehr gut durchgesetzt und wird ja auch bei sehr großen Projekten eingesetzt. Also es ist auch hier immer abzuklären, dass diese Applikationen auch sicher laufen und das ist nicht nur abhängig und das ist nur der Programmierer verantwortlich, also nicht nur die Programmierseite, die Softwareentwicklerseite gefragt, sondern auch die Serverseite, weil auch hier gibt es einiges an Einstellungen und Möglichkeiten des PHP-Hardenings, also wie man PHP-Sicherheit verstärkt, wie man den PHP-Kern schützt, verstärkt, erweitert und vor sogenannten Buffer-Overflows, also sprich Schwachstellen in Software, die dann ausgenutzt werden, um zum Beispiel an Root-Rechte, also sprich an Administratorrechte zu kommen, um hier wieder das System für eigene Zwecke zu nutzen, also Angreifer nutzen das für eigene Zwecke oder um andere böswilligen Sachen damit anzustellen. Dann das nächste, wohl sehr bekannte Tool für Datenbankverwaltung, also für MySQL-Datenbankverwaltung ist, Sie kennen das sicher alle, PHP MyAdmin, was ein sehr umfangreiches Programm ist, also mit dem Prinzip What you see is what you get. So, hier kann man nicht nur konsolenbasiert wie am Terminal unter MySQL die Datenbank bearbeiten, Tables abrufen. Man kann das auch also über die Weboberfläche machen. Nur meistens ist es so, dass es standardmäßig eine Standardinstallation gibt und da reicht der Schutz halt meistens nicht aus, um das dementsprechend abzusichern und daher kommt man auch von außen leicht daran, zum Beispiel mit sogenannten SQL Injections. Das sind spezielle SQL-Queries, die das PHP-Admin dazu bringen, gewisse Informationen preiszugeben. Und das Resultat ist dann, dass man zum Beispiel an Root-Rechte oder Admin-Rechte kommt, um hier zum Beispiel sich bei PHP-Admin einzuloggen. Und da könnte man leicht die Datenbank exportieren, sprich Datendiebstahl zu begehen, oder Daten zu löschen, Daten zu verändern, was auch immer, wenn derjenige dann Zugriff hat. Und der letzte Dienst, den ich kurz vorstellen möchte, ist dann SSH, also die Secure Shell, also das Tool unter Unixoiden Systemen wie Linux und BSD. Und da möchte ich ein paar Dinge der Config beschreiben und ein paar Dinge erwähnen, die wichtig sind, die man vielleicht beachten sollte, wenn man von außen auf den Server intern, zum Beispiel in einer Firma oder bei irgendeinem anderen Projekt, was auch immer, zugreifen möchte. Also einmal Allgemeines, also wie schon erwähnt, Serversicherheit ist nach Setup sicher nicht gegeben, also egal ob das jetzt, welche Linux-Distribution das jetzt auch immer sein mag, ob Debian, Ubuntu oder was auch immer, und auch bei BSD sind die Config-Files meistens, okay, standardisiert, ausgegeben, installiert, das passt auch, das läuft auch wunderbar, nur meistens ist es dann so, dass eben gewisse Aspekte fehlen. Und das liegt halt eben an der fehlenden Konfiguration, auch mangelnden Konfiguration. Es werden von Vorversionen oder von anderen Versionen einfach Dinge übernommen und dann wird, und damit wird gehofft, naja gut, es läuft, es wird schon funktionieren. Und wenn man sich aber eigentlich die Doku ansieht oder einige Empfehlungen im Web oder in Büchern, kommt man schon drauf, naja, da geht weitaus mehr oder kann weitaus mehr anpassen und optimieren an jeden Dienst. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das der optimale Angriffsfläche für Script-Kiddies, Spambots etc. Und was ist die Folge von solchen Angriffen? Das ist eben Datenverlust. Und gerade bei Firmen, die sich so, umso mehr absichern sollten, entsteht bald ein wirtschaftlicher Schaden, der Server fällt aus. Weil was passiert, wenn ein Server kompromittiert wird? Danach ist es nämlich schwer festzustellen, gibt es noch irgendwelche Prozesse, auch wenn man jetzt meint, okay, man hat den Dienst oder den Dienst, zum Beispiel bei Spambots, gibt es zum Beispiel Spambots, die nisten sich ein als Bash-Script und die nutzen dann den internen Mail-Server eines Linux-Systems zum Beispiel, um massig Spam zu verschicken. Das Resultat ist halt dann, wenn das nicht bemerkt wird, wer ist dann verantwortlich dafür? Naja, derjenige, der den Server betreibt. Deswegen ist da Vorsicht geboten und deswegen muss hier dementsprechend konfiguriert werden, damit das nicht passiert. Und das wäre so ein Beispiel für so ein Bash-Script, der sich als Spambot einlistet. Spambots gibt es aber auch in anderen Varianten, die können sich auch in Foren einklinken, die standardisiert eingestellt sind und die schreiben dann irgendwelche Spam-Beiträge und legen Hunderte oder Tausende von Usern an. Also da ist dann wirklich schwer, dagegen vorzugehen. Und das kann im Serverbereich genauso sein. Und da kann man sich dann nie mehr sicher sein, der Dienst oder die Befehle, die man dann ausführt auf dem System, ob die nicht wirklich, zeigen die mir das Richtige an oder ist zum Beispiel schon ein anderer Begriff dafür, oder ein ähnliches System ist ein sogenanntes Rootkit, das da eingeschmuggelt wird. Das ist eben so ein Baukastensystem, kann man sich das vorstellen, wo die ganzen Root-Befehle nachgeahmt oder angewendet werden und dann hat man da quasi keine Chance mehr. Das heißt, wenn man sagt, ruft den und den Befehl auf, dann kann man sich gar nicht mehr sicher sein, ob er das wirklich macht, nur weil er es schreibt. Das heißt, es ist dann schon zu spät. Und deswegen ist es meistens so, da muss man dann schauen, dass man die Daten, die wichtigen Daten, Produktivdaten, was man auf seinem Produktivsystem hat, so schnell wie möglich sichert und exportiert und schaut, wie viel ist davon beschädigt worden oder ist auch was gestohlen worden. Gerade interessant in der Industrie, in Industriespionage spreche ich hier an, da passiert immer wieder einiges, deswegen sollte man da wirklich schauen, wie man das konfiguriert und wie man von außen zugreifen lässt auf das Internetnetz zum Beispiel, auf den Server zum Beispiel. Und da bringt halt eben zusätzliche Software Sicherheit, gerade bei eigens gestrickten, zum Beispiel PHP-Anwendungen, aber wie auch bei CMS-Systemen. Also CMS-Systeme sind auch nicht davor gefeit, also wer das nicht kennt, also Content-Management-Systeme, so, ich denke, viele von Ihnen kennen da einige wie Joomla, Typo3, Drupal. Also es gibt da immer mehr oder weniger anfällige Systeme. Und auch hier muss man schauen, welche Konfiguration man da wählt oder wem man dann den Zugriff gewährt. Also wie schon gesagt, den direkten Root-Zugang von außen zum Beispiel verhindern. Also man kann sich ja von außen zum Beispiel auch über SSH auf ein System einloggen und dort dann Befehle ausführen, ein sehr praktischer Dienst, ein sehr schneller Dienst, also der sogenannte über den Terminal. Da kann man dann alle möglichen Verwaltungen machen, wenn man jetzt außerhalb der Firma und man sagt, ja okay, der Apache-Server hängt oder so, braucht man schon Zugriff, man loggt sich ein und startet den Dienst neu. Also deswegen ist sowas natürlich auch immer gefragt. Aber je mehr Dienste, je mehr Ports offen sind, desto mehr Risiko besteht, dass hier Angriffe gestartet werden. Und deswegen sollte man auch immer offene Ports prüfen, zum Beispiel mit dem Tool NetStat, auch eine Möglichkeit. Ja, und man kann es nicht oft genug erwähnen, gerade bei produktiven Systemen, also man predigt das meistens und alle sagen, ja, wir machen alle Updates, Backups und dann sagt man, ja super, dann wird eh alles passen. Und dann, wenn man sich fragt und irgendwas passiert, dann heißt es dann immer, diesmal haben wir kein Backup gemacht. Also, ja, dann ist es halt leider schon wieder einmal zu spät. Und deswegen sind regelmäßige Backups, sprich man hat dann zum Beispiel zweiten Server, auf denen dann die Daten gespielt werden. Da gibt es verschiedenste Methoden, um regelmäßige Backups durchzuführen. Das kann man so machen, dass man sagt, okay, ich mache hier einen einfachen Cron-Job, der ein Bash-Script ausführt, der dann das Backup erstellt, entweder eine Target-Z-Datei oder bei MySQL-Datenbanken kann man einen sogenannten MySQL-Dump machen. Das heißt, das wird die ganze MySQL-Datenbank mit dem aktiven Zustand, wie sie jetzt gerade ist, exportiert und irgendwo anders hinkopiert, zum Beispiel mit dem Tool Secure Copy. Also das ist dann verschlüsselte Übertragung der Daten auf einen anderen Server oder man hat ein intelligentes NAS-System dabei, das auch die Backups verwaltet mit einem RAID-1-Verbund. So RAID-1-Verbund ist, sind zwei Festplatten zusammengeschaltet. Das heißt, wenn eine ausfällt, so die Daten werden abwechselnd einmal hier und einmal hier geschrieben, immer die gleichen Daten. Sprich, wenn eine Festplatte ausfällt, habe ich die Daten noch immer. Also so kann man effektiv vorgehen. Was noch neben den Backups wichtig ist, muss man auch sehr oft sagen, das ist Updaten. Also man findet oft, auf Uni-Webservern verschiedenster Unis Apache- und SSL-Versionen, die nie abgedatet worden sind und auf alten Sun Solaris-Systemen laufen, die dann 5 bis 6 Jahre alt sind und da hat es nie ein SSL-Update oder so, Mod-SSL-Update oder so gegeben. Und da sind Exploits schon mehr wie bekannt, also da so Leute wie ScriptKiddies, die nutzen dann solche Datenbanken, scannen darüber und wissen, okay, da gibt es den und den Exploit, lassen die und die Software darüber fahren und dann kommt es schon zu einer, zum Beispiel wenn, mit gut Glück, kommt schon zu einer Übernahme des Servers und dann ist es natürlich schon wieder zu spät. Also deswegen kann ich nur sagen, updaten, um die Häufigkeit von Exploits bei verschiedenster artiger Software zu vermeiden. Natürlich gibt es auch bei neuer, gerade neu herausgekommener, neuer Release der Software Exploits, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Datenbanken das erkennen, eher geringer. Also man könnte das eher abwenden. Also da müsste schon ein Profi an das Ganze herangehen, um Exploits so anzuwenden oder so selbst zu finden, dass er das produktiv einsetzt, um hier Schaden anzurichten. Und ein wohl vielleicht auch umstrittener Punkt in diesem ganzen Bereich ist, aber ich sage, man sollte es trotzdem machen, ist nicht alles an den Client senden oder an einen anderen Server oder welchen Dienst auch immer. Da spreche ich die Versionsinformationen an. Bei der Standardeinstellung von Apache ist es zum Beispiel so, dass der Apache-Server seine Version gleich mitgibt. Also er sagt Version so und so auf der und der Distribution und da wird halt oft gestritten, naja, soll man verschleiern, um die Sicherheit zu erhöhen? Also ich sage mal so, wenn man diese Informationen verbirgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben solche Script-Kiddies hier angreifen, eher schwieriger, weil die haben beim Auslesen der Software dann eher Probleme, als wenn es schon wirklich offensichtlich dasteht, dass es die und die Version auf der und der Distribution unter der und der IP-Adresse und auf dem und dem Board zum Beispiel. Und was ich sehr passend gefunden habe für Server allgemein, also da kann ich nur den Kryptografie-Experten Bruce Schneier zitieren, mit dem Zitat, Security is not a product, it's a process. Das heißt, es gibt das fertige Sicherheitsprodukt nicht, man muss immer daran feilen und arbeiten und sich Überlegungen machen, wie man das am besten optimiert und erweitert, weil standardmäßig ist das halt nicht gegeben. Ein weiterer Punkt, der innerhalb der Serversicherheit meines Erachtens eine große Rolle spielt, sind die sogenannten Requirements, dass die abgeklärt werden, sprich die Voraussetzungen und Ansprüche, die einfach gesetzt werden von Kunden, von Clients, von Softwareentwicklern, die sagen, okay, wir brauchen das und das System oder die und die Entwicklungsplattformen und da muss man jetzt nicht alle möglichen bei einer Software, die der Entwickler oder die der Client braucht, alle möglichen Sachen gleich freischalten. Man sollte vorher abklären, welche Funktionen zum Beispiel bei PHP sind erwünscht, welche werden gebraucht oder welche werden sind unbedingt notwendig, da sagt man, okay, die aktiviert man, da muss es halt so programmiert sein, dass es auch sicher, die Software sicher entwickelt wird und entwickelt ist. und dass man das halt auch dann testet. Ja, dann allgemeines zum Apache Webserver mal. Wie gesagt, wie überall bei jedem Dienst sind halt vorher die Anforderungen des Webservers abzuklären. Was auch immer wieder vorkommt, also das habe ich auch schon öfters in der Praxis gesehen. Manche Leute lassen gewisse Dienste, wie zum Beispiel auch den Apache-Dienst, oft immer noch, oder es passiert immer wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht so gewünscht funktioniert, naja, Root darf alles, dann lassen wir den Dienst gleich als Root ausführen, weil da kann eh nichts schief gehen. Na gut, wenn der Apache-Server übernommen wird, hat derjenige auch Root-Rechte, wenn er das richtig anlegt, und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, und dann hat er über das ganze Dateisystem, die ganzen anderen Dienste, die Kontrolle, und daher ist es weitaus besser, Dienste unter einem anderen Aspekt laufen zu lassen, unter anderen Rechtevergebungen laufen zu lassen. Zum Beispiel unter Ubuntu ist es zum Beispiel der User www-data. Also da geht es schon weitaus weniger. Wenn jetzt nur der Dienst übernommen wird, dann ist es schon weiter schwieriger, hier Root-Rechte zu erlangen. Dann ein weiterer Punkt, wichtig unter Apache ist, nur benötigte Module laden. Also Apache bietet allerlei Module. Und da ist es halt gilt es halt auch abzuklären, welche Module benötige ich, brauche ich jetzt unbedingt. Also da kann ich dann auch hergehen und sagen, okay, das Modul brauchen wir effektiv. Zum Beispiel wird es bei vielen Firmenseiten gefragt sein, auch gerade bei Webshops, okay, wir brauchen jetzt natürlich für die sicheren Datentransfer SSL, dann aktiviert man das Modul. Aber oft gibt es Config-Files, die man sich ansieht, da werden alle Module reingeladen und passt schon, es funktioniert schon, und das ist halt schon sehr fraglich, wenn man jetzt so viele Lücken offen lässt, gerade bei Modulen, die man überhaupt nicht braucht oder erst später mal braucht, dann lasst man die doch gleich außen vor, die kann man immer noch nachladen, und es ist auch ressourcenschonender, für was sollen die mitlaufen? Ja, ein weiterer Punkt ist, wie bei allen Diensten unter Unix, Linux oder BSD, nicht nur wenn es einem verdächtig vorkommt, sondern auch so regelmäßig, mit Software oder selbst, je nachdem wie groß das System ist, die Logdateien regelmäßig durchzusehen oder zu sehen, gibt es beim Error-Log, wird da mehr aufgeworfen an Fehler oder läuft das stabil, wie auch immer. Gut, dann möglichst wenige Informationen mitsenden, das wurde eh schon erwähnt, und nur benötigte Ports aktivieren. So zum Beispiel bei einem Apache-Webserver ist das natürlich, also der Standardport 80, und wenn man SSL hat, dann ist es noch der SSL-Port 443. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ist das lesbar, die Grafik? Ich hoffe schon. Also nach einer Standardinstallation, ich habe es jetzt hier am Beispiel von Ubuntu gebracht. Nach einer Standardinstallation, da wird jetzt bewusst eine falsche, nicht vorhandenen Ordner oder Datei aufgerufen. Also der was not found, also das ist ein ganz normaler 404-Fehler. Also sprich, nicht gefunden, also die Seite wurde nicht gefunden, das kennen wir alle. Und da hat jetzt der Angreifer schon einiges, beziehungsweise etwas an Vorinformationen. Also es läuft der Apache Webserver 2.2.17 unter Ubuntu, unter der IP-Adresse. Gut, IP-Adresse herausfinden ist nicht so schwer, aber es geht hier darum, es geht hier primär um die Apache-Version. Und die ist hier gleich ersichtlich, und je nach Einstellung kann man sogar noch mehr anzeigen lassen. Unter den genannten Server-Tokens, das kann ich dann später noch demonstrieren und zeigen, da kann man das auch unter Server-Tokens unter Full laufen lassen. Das ist eigentlich nur nicht für ein Produktivsystem gedacht, sondern eigentlich nur zum Testen, damit man sieht, welche Version läuft da gerade drauf. Dann werden auch alle Mods angezeigt oder welche PHP-Version. Und wenn man das alles freigibt, ist das nicht gerade empfehlenswert. Und hier fällt halt die Eruierung eines Exploits leichter, weil da kann ich gleich vorab die Informationen schon abfangen. Okay, die Version ist es, gibt es einen Exploit? Da können wir ihn auch nutzen oder besser gesagt ausnutzen, um hier das System anzugreifen. Also wie läuft das ab? So das Ganze kann ich unter, also bei dem, ich beziehe es jetzt auf Ubuntu, ich habe jetzt natürlich nicht auf alle Distributionen eingehen können, da es ja doch so ist, dass verschiedene, also gewisse Dienste und Config-Files etwas anders benannt sind oder etwas anders verlaufen. Unter den verschiedenen Distris, wie unter BSD, also Systemen wie BSD oder Linux, beziehungsweise Distributionen. Und deswegen habe ich jetzt mir als Beispiel das Ubuntu Linux rausgenommen. Und da kann man schon einfach in der Apache-Config-File, das ist so standardmäßig nicht vorgegeben, also kann man das selber definieren. Hier sieht man es eh. mit den sogenannten Server-Tokens, also Raute vor heißt, für diejenigen, die es jetzt nicht so kennen, das ist einfach ein Kommentar und unten ist dann der gesetzte Wert, der dann übernommen wird. Das vergibt man dann dementsprechend und danach den Apache-Server neu starten, also in dem Fall bei Ubuntu läuft es über sudo und da ist es dann halt sudo etc init und Apache 2 restart und dann nach dem Restart kann man die übernommene Config-File, die geänderte Config-File, die gesperrte Config-File sich dann ansehen und man sieht dann, ob die Konfiguration gegriffen hat oder natürlich auch, wenn man, das kann natürlich auch sein, man vertippt sich oder etwas, dass man sieht, gibt es eine Fehlerausgabe und so weiter. Ja, also wie gesagt, das möchte ich aber jetzt gleich kurz demonstrieren. Nach einem neuen Aufruf, wenn man es jetzt angepasst hat, also nach dem Beispiel, wie ich es jetzt hier gesagt habe, bekommt man dann diese Ausgabe. Da steht nur mehr, es ist der Apache-Server. Sprich, es ist schon schwieriger jetzt festzustellen, okay, es ist Apache, welcher, okay, das sei jetzt dahingestellt. Das ist dann schon schwieriger, da ranzukommen. Sprich, ich habe schon einen kleinen Teil mit einem Dreizeiler, mit Dreizeilen Änderung der Konfigurationsfeld beigetragen. Und wie gesagt, es gibt dann noch die Möglichkeit eben, hier steht es Server-Signatur-E-Mail, das kann man optional einschalten. Das dient aber nur dazu, dem Webmaster, dem Verwalter des Servers mitzuteilen. Beispielsweise es kommt dazu, dass es fehlerhafte Links gibt. Dann kann man hergehen und sagen, okay, wir highlighten jetzt, also wir setzen hier einen E-Mail-Link, also Mail to, und dann kann derjenige dem Admin eine schnelle E-Mail schreiben. Ja, da gibt es einige Seiten, die darf ich nicht zugreifen, weil Fehler 403 verbieten oder Fehler 404 not found. Das kann man dann nutzen. Oder man schaltet es ganz aus, man lässt es weg oder man schaltet es einfach, kommentiert es einfach aus. Dann sieht man da gar nichts mehr. Zum SQL kommen wir gleich und dann, wenn ich das sehe, dann zeige ich das mal kurz. Vollbild machen. Ich habe es ganz unten angelegt. Wenn wir jetzt unsere Seite anschauen, okay, alles normal, das ist eine normale Startseite, das ist jetzt eine Standardinstallation, da wird es nur eine Testseite oben. Wenn ich jetzt irgendwas aufrufe, dann bekomme ich die ganzen Daten übermittelt. Kann das auch, das möchte ich jetzt ändern, ich möchte jetzt nicht, dass mir alle Daten übermittelt werden, dann kann ich den Wert einfach ändern auf Broader. Auf Produktivsystem, also quasi auf ein Produktivsystem und Server-Signatur kann ich auch abschalten. Mache ich das so und so. Speichere ich die Datei und initialisiere den Dienst neu, wie früher schon erwähnt. Ich hoffe, das funktioniert mit dem. Ja. So, das sind halt so kleine Dinge, die man hier anwenden kann. Das geht relativ schnell und einfach. Und da kann man schon einiges bewirken. Gut, jetzt aber zum nächsten Dienst. Und zwar der MySQL-Datenbankverwaltung, Verwaltungssystem. Also eine sehr bekannte Datenbank. Und was viele nicht machen, also ich war da sehr bei den Recherchen auch sehr überrascht und das mit der Praxis auch sehr überrascht. MySQL verwaltet, wird auch von einem Root-User verwaltet und es ist so, dass viele nach der Standardinstallation für die Datenbankverwaltung das nie ein Passwort vergeben. Es ist immer leer, also da braucht man gar keinen, da braucht man gar keinen Hack versuchen, weil da braucht man nur noch Enter drücken und dann hätte man das schon. Also, aber das ist das Optimale an MySQL ist, da brauche ich nichts nachinstallieren oder nicht viel nacheditieren. Da gibt es eben das eigene Programm von MySQL und das ist MySQL Secure Installation. Was macht MySQL Secure Installation? Es fordert auf, wenn noch nicht geschehen, die Vergabe eines MySQL Root Passwortes, entfernt den anonymen User. Also es gibt bei MySQL nach der Standardinstallation einen anonymen User. Der dient dem Testzweck, ganz einfach. Für mehr ist der eigentlich nicht da und der sollte nachher entfernt werden, weil der birgt nur ein Sicherheitsrisiko. Und wenn man jetzt nicht wirklich unbedingt von außen oder von einem anderen Server über MySQL zugreift, also sprich über Remote Login, sollte man das überhaupt nur mit dem Localhost, also auf dem lokalen System überlassen. Wenn man zum Beispiel ein TMS installiert, ein TMS-System, dann sagt man, okay, die Datenbank liegt eh bei uns auf der Platte oder am System, dann lassen wir es dort, weil über Localhost kann ich eh mal zugreifen und verhindert den Remote-User-Login, weil der ist dann überhaupt nicht notwendig, weil von außen braucht dann gar keiner mehr zugreifen, dann kann ich den auch gleich abschalten. Da gibt es auch noch einen Test-User, der wird auch noch entfernt und noch diesen Ablauf, werden alle Änderungen übernommen. Also ist vom Ablauf her ganz einfach. Ich möchte das Befehl, wie ich schon erwähnt, aufrufe. Eben, also da fragt einer schon. Also in dem Fall habe ich schon ein Passwort vergeben, aber wenn es keines vergeben wäre, hätte er mich aufgefordert. So, ich kann jetzt das gerade jetzt aktive Passwort angeben und dann kann ich sagen, okay, ich möchte es ändern oder nicht ändern, wie ich immer. Also im Beispiel ja, wie es vorschlägt, bestätigen das Ganze. Und dann fragt er schon, soll der anonyme User entfernt werden? Natürlich sagen wir ja, den benötigen wir auch nicht mehr. Den Remote-Login von außen, den brauchen wir auch nicht. Wir wollen das nur über Localhost laufen lassen. Entfernen wir den auch. Testdatenbank, okay, wir haben das System getestet. Es wird jetzt ein Produktivsystem, wir brauchen die Testdatenbank nicht mehr. Also weg damit. Und das ist der letzte Befehl, ist einfach, da werden die ganzen Rechte neu geladen. Das haben wir auch neu bei den Tables und dann haben wir das reloaded und schreibt Cleaning up all done. Und damit war es das auch schon mit der einfachen MySQL-Absicherung. Und schon haben wir hier die MySQL-Datenbank so weit, dass wir sie für ein Produktivsystem schon einsetzen können und schon auf der sicheren Seite sind, als wenn wir kein Root-Passwort vergeben hätten und sie einfach Root und Passwort nichts haben, und kein Passwort haben. Also so viel dazu zu MySQL. Und ja, wie vorher schon erwähnt, PHP, wohl eines der bekanntesten Webprogrammiersprachen überhaupt, ist natürlich auch Ziel, auch durch seine Bekanntheit, Ziel von massiv vielen Angriffen. Und wie schon erwähnt, es ist hier nicht nur die Entwicklerseite, sprich der Softwareingenieur gefragt oder Ingenieur gefragt für die Sicherheit. Also es kann auch von Serverseite etwas getan werden, um gewisse Sachen einzuspielen oder zu konfigurieren und um das gut lauffähig zu halten und auch sicher zu gestalten. Da gibt es zum Beispiel also die Möglichkeit, so wie bei jeder Software, die Abklärung, das Abklären der Anforderungen. Was wird wirklich gebraucht? Welche Einstellungen wird wirklich benötigt unter PHP 5.3 Punkt noch etwas, was jetzt immer die aktuelle jetzt ist, Version ist oder was auch immer jetzt kommen mag. Das ist immer abzuklären. Und da kann man über die PHP-INI, was ich dann gleich zeigen werde, kritische Funktionen abschalten, deaktivieren. Es gibt viele Anwendungen, Open-Source-Anwendungen, zum Beispiel mit Anschneide deaktivieren kritischer Funktionen. Da gibt es zum Beispiel so CMS- bzw. Blogging-Software, also ich glaube, das wird jeder von Ihnen kennen, WordPress oder eben schon angekündigte PHP und erwähnte PHP-MyAdmin. Wenn ich hier alle Funktionen deaktiviere, die standardmäßig nicht deaktiviert sind, funktioniert diese Software immer noch. Aber ich habe gewisse Risiken schon ausgeschlossen. Und das ist eine Arbeit von, wenn ich weiß, wo das in der PHP-INI liegt, von ein paar Sekunden und der Server läuft. Und ich habe schon einige Funktionen abgeschaltet, die vielleicht fraglich sind oder wo man nicht weiß, was passiert, wenn jemand hier die Rechte erhält und dann gewisse Befehle ausführt. Eben wie bei jeder Software wichtig ist dann natürlich das Austesten von der PHP-Software. Gerade bei selbstgestrickten Skripts oder Programmbeispielen oder auch professioneller Software muss das natürlich getestet werden, funktioniert das auch alles. Ansonsten muss man halt vielleicht mit demjenigen Entwickler reden, okay, kann man das anders nicht auch umsetzen, kann man auf die Funktion nicht verzichten und wenn nicht, dann aktiviert man nur die Funktion zum Beispiel. Und wie schon erwähnt, manche Funktionen sind trotzdem notwendig. Also es gibt halt leider CMS-Systeme, die halt nicht, ich behaupte jetzt einmal, nicht so optimal programmiert sind, die gewisse Einstellungen, PHP-INI-Einstellungen brauchen, die halt eher als kritisch angesehen werden. Also einige dieser Optionen, die wir dann vielleicht später noch anschauen können, die werden jetzt eh wegfallen. Das wird der Safe-Mode, jetzt kommt so hoffentlich bald mal fix PHP 6 und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber derweil ist es noch so, dass es einen Safe-Mode noch gibt und viele ISPs immer noch in Nutzung haben oder aktiviert haben. Ja, also wie funktioniert das? Wo finde ich das? Also zum Beispiel unter Ubuntu geht die Verwaltung in der PHP-INI von starten in der etc PHP 5 Apache 2. Dort liegt die PHP-INI und hier kann ich dann gewisse Funktionen deaktivieren. Was muss ich immer machen, so wie bei jeder Änderung einer Config-File? Ich muss hier den Dienst neu starten, damit diese ganzen Informationen neu reingeladen werden. Und können wir uns einmal die Apache-Conf kurz anschauen. Sehr lange Config, weil die auch sehr gut dokumentiert ist und verständlich erklärt ist. Gehen wir mal zu den Funktionen, die ich erwähnt habe, zu den Functions. Also bei mir ist es ein bisschen, also manche würden sagen paranoid, weil es gibt ziemlich viele Funktionen in PHP und wenn man jetzt schaut, wie viele ich hier bewusst deaktiviert habe, dann sieht man schon, das ist ein bisschen was und so weiter. Ja. Gut, also manche sagen, es ist nicht notwendig, so viele zu deaktivieren. Ich sage, wenn ich die Zeile, wenn ich die ganzen Funktionen zusammenfasse, die dort reingebe, reinkopiere, tut mir das nicht weh. Und wenn ich sie brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ist denn bekannt in der PHP-Programmierung, was ist denn gefragt, zum Beispiel Shell-Kommandos oder was auch immer, die unbedingt gebraucht werden für ein Linux-System, da nehme ich halt den Befehl raus, starte den Server neu und der Befehl läuft dann in dem PHP-Skript oder in der PHP-Software. Also das ist nie das Problem. Also sollte es nie scheitern. Eben nach dem Neustart sind die Funktionen eben deaktiviert oder aktiviert, je nach Einstellung. Was wollte ich noch sagen kurz zu den Einstellungen? Habe ich jetzt richtig gesucht? Wahrscheinlich. Ja, also es gibt hier noch Einstellungen. Also das sind so Funktionen, die ab Version PHP 5.3.0 als alt angesehen werden, auch von der PHP-Community, von der Entwicklungsseite her, die jetzt eben mit PHP 6 wegfallen sollen. Das nicht mehr gewünscht sind und immer noch ein Sicherheitsrisiko darstellen oder dargestellt haben. Und hier haben wir noch verschiedenste Funktionen, die man hier angeben kann und definieren kann. Ja, zum Beispiel Expose PHP ist hier off. Das Expose PHP, das kann man kombiniert mit einem Apache, was ich gerade gezeigt habe mit der Version, kann man auch auf on setzen. Und das sieht man zum Beispiel, wenn es jetzt für ein Testsystem ist, vielleicht auch für den Debug ganz praktisch, okay, welche PHP-Version läuft da drauf, dann ist es sehr, sehr sinnvoll. Aber sobald ich ins Produktivsystem wechsle, sollte ich solche Dinge ausschalten, da das nur Sicherheitsrisiken birgt, wie schon vorher erwähnt. Dann kann man auf Error-Handling, wie Fehler ausgegeben werden. Also Display-Errors kann man auch auf On stellen. Das ist halt in der Entwicklung sehr gefragt. Da kann man dann auf die Fehler eingehen. Aber in einem Produktivsystem bieten solche Fehler halt viel Angriffsfläche an. Deswegen sollte man sowas tunlichst unterlassen. So, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Was kann man noch machen, um PHP abzusichern? Das ist zum Beispiel mit der Software, also PHP in Verbindung mit Suhosin. So kurz zur Erklärung, Suhosin stammt, das Ausdruck stammt aus dem Koreanischen und das bedeutet auf Deutsch übersetzt einfach Schutzengel. Also warum? Ganz einfach, es schützt PHP-Applikationen und den Kern vor Buffer-Overflows. Es gibt da zwei Kategorien. Also bei Ubuntu und Debian ist zum Beispiel der Suhosin-Patch automatisch schon mitinstalliert mit Apache. Es gibt aber auch noch quasi eine Advanced Mode, den man zusätzlich installieren kann. Und nach dieser Installation kann man diesen noch dementsprechend anpassen an die Anforderungen, was zum Beispiel die firmeninterne PHP-Software so braucht. Also aber vom Hersteller selbst wird schon gesagt, die Standardkonfiguration, so wie PHP ausgelegt ist, ist ausreichend. Und für diejenigen, die sich da nicht so ganz auf der sicheren Seite fühlen und sagen, naja, jetzt installiere ich das und dann will ich meine PHP-Software ausführen und die hat irgendeinen Fehler, auf einmal funktioniert nichts mehr, weil Suho 7 mir das sperrt aus Sicherheitsgründen, ist das auch kein Problem. Es gibt immer noch den Simulationsmodus, also das ist eine Funktion, die man dann aufruft und definiert. Das ist einfach Suho 7.simulation, also da kann man den Wert dann einschalten und so definieren und dann wird das nur simuliert. Das heißt, die Software läuft immer noch, aber ich kann daneben Errorlogs lesen, spezifische Errorlogs lesen, was Suhosin zu den Fehlern meint oder was diesen Fehler ausgelöst hat, damit man die Software dann anpassen und absichern kann. Und ja, also Suhosin zu konfigurieren, also nach der Installation ist einmal der Apache neu zu starten, wie bei allen Dingen, damit das neu eingelesen wird und was in der PHP wichtig ist, wenn man jetzt gewisse Konfigurationen lesen, haben möchte oder auslesen möchte oder wissen möchte, welche Module sind denn aktiviert, nutzt man einfach den PHP selbst integrierten Befehl PHP-Info, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Und das ruft dann in PHP diese unten hier abgebildete Seite auf. Das könnte man es auch so ansehen, wenn ich die Datei noch oben habe. Hoffen wir mal, ja. Und da sehe ich alle möglichen Dinge, die aktiviert sind, eingestellt sind, Pfade, damit ich einen Überblick habe, wie ist jetzt das Ganze konfiguriert. Dann kann ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt den Punkt suche, finden. Also ich habe den Apache installiert, der ist sowieso standardmäßig, also hier habe ich Ubuntu installiert, das ist hier kein Problem. Und ja, und hier unten haben wir einen eigenen Unterpunkt suchen und hier habe ich die ganzen Werte. Und wenn ich jetzt sage, als Entwickler oder PHP-Entwickler auf mich zukommt und sagt, naja, ich bräuchte aber disallow unterstrich 0 einen anderen Wert, also zum Beispiel 0 oder welchen Wert auch immer hier in den Beispielen, dann passe ich den dementsprechend an. Ansonsten würde ich empfehlen, das bei der Standard-Config zu belassen. Aber wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, das zu editieren. Und ist auch nicht wirklich schwer, weil ich habe hier am Ende der PHP-Funktion die Möglichkeit, oder wo ich immer das festlege, Suchosin Funktionen, Parameter anzugeben. Sobald ich das Semikolon weggebe, das Batchchen neu starte, das neu einlese, einfach das Config-File, wenn die geänderten, wenn ich dann auf F5 aktualisieren drücke, werden diese aktualisierten Daten dann hier angezeigt. Und dann kann ich immer noch Anpassungen machen, dementsprechende Anpassungen machen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt Anpassungen mache und habe irgendeine Software oder ein Open-Source-Projekt laufen auf der Server und dann rufe ich das auf und dann ja, steht die Kiste, kann natürlich auch passieren. Dann muss man wieder zurück oder vorher noch intelligenter wäre, ein Backup der Config-File zu machen, dann kann man immer zurückspringen oder den Wert wieder anzupassen, den man geändert hat. Also ist das kein Thema. Ja, also wie schon gesagt, PHP-Ini kann man bearbeiten und dann kann man die Werte zum Beispiel festlegen. Und die genauen Parameter sind auch sehr gut auf der Suhosin-Website beschrieben, was für was zuständig ist und welche Funktionen für was benötigt werden. Also da gibt es einiges an Funktionen, da kann man einiges herumdüfteln und optimieren. Hier mal ein kurzer Überblick. Ja, dann zu phpMyAdmin, wie vorher schon erwähnt, immer ein bekanntes Datenbankverwaltungsprogramm, setzt eben auf diese What you see is what you get Methode, ist leicht bedienbar eben, also für jeden User hat ein Login, loggt sich ein, ist eben leicht bedienbar. Damit kann man auch größere Datenbanken leichter und schneller verwalten, sprich Export, Backup, was auch immer gefragt ist, Tables löschen, also Tabellen löschen, Zellen löschen, beziehungsweise Werte oder Einträge löschen, neue User anlegen, wenn man die richtigen Berechtigungen hat. Leider ist es halt ein beliebtes Ziel von Hackattacken, also von Hackangriffen. Und da ist halt meines Erachtens die Standardeinstellung unzureichend. Da kann man jetzt einiges an Methoden anwenden, um zur Sicherung etwas beizutragen. Und da sind mehrere Methoden zur Sicherung verfügbar. Und das wird mittels, also eine Methode ist zum Beispiel, das bekanntes unter dem Unterordner ist, unter phpAdmin, da kann man zum Beispiel, da gibt es eigene Apache-Conf von phpAdmin. Und da kann man einfach die Konfiguration so anpassen, dass ich sage, ich ordne an, also order deny allow, also verweigern oder zulassen, das sage ich von einem Großteil, also von allen verweigern und sage, dass der IP-Range oder nur die und die IP darf innerhalb dieses Systems zugreifen. Das heißt, ich kann sagen, von außen verwalten wir das, die Datenbank mit PHP im Admin eh nie. Es ist nur im Intranet oder internen Netz gewollt, dann schreibe ich alle oder IP-Adressen, die da Zugriff haben sollten. Zum Beispiel 4 Mitarbeiter sollen das nur machen oder 2 Mitarbeiter, wenn eine ausfällt, soll es der andere machen oder eine gewisse IP-Range definiere ich dann hier. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man das hier von außen her schon sperrt. Das heißt, derjenige, der von außen kommt und glaubt, okay, jetzt hat er eine Standardinstallation. Und bei einer Standardinstallation ist es immer so, ich habe hier den Domainnamen, ja? Also in meinem Fall ist es jetzt hier localhost. Da mache ich /phpMyAdmin und bin schon drin. Und das ist einfach das große Problem daran. Deswegen gibt es da ein paar Einstellungen, die man so anlegt oder definiert, dass es halt nicht so einfach ist. Also man kann es einmal anhand der IP sperren. Na, in dem Beispiel ist es jetzt darf nur noch 192.168.1.2, also das typische interne Netz, habe ich jetzt als Beispiel genommen, zugreifen. Und andere IPs erhalten eben den Fehler 403, den Standardfehler 4 verbieten, also einfach verboten, da gibt es keinen Zugriff drauf. Und wie kann ich es noch erschweren? Ich kann zum Beispiel den Alias ändern, indem ich sage, das machen wir jetzt mal nicht mehr, den Alias ändern, indem ich sage, Sie gehen da in den Alias, jetzt, der standardmäßig ist, gesetzt ist von phpMyAdmin auf irgendeinen Fantasienamen oder auf irgendeinen kryptischen Begriff, dann kann derjenige, der das schon einmal auserfinden möchte, kommt einmal so schon nicht mehr rauf. Dann ist er ausgesperrt, weil er in der IP-Range nicht drinnen ist, ist er da schon einmal vorne weg. Und dann gibt es noch, genau, Standard-Alias-Pfad geändert, dann gibt es noch die Möglichkeit mit HT-Passwort, ein bekanntes Tool, was ja sicher jeder kennt, mit diesem Zugriffsschutz, kann man das auch nochmal absichern. Dann müsste der haben die richtige IP-Adresse, den richtigen Alias-Pfad und müsste erkennen und das harte Passwort angelegte Passwort und das Usernamen und das Passwort dazu. Also somit hat man hier schon schnell und effektiv phpMyAdmin abgesichert und von außen ist es immer schon schwerer, da Zugriff zu bekommen, um irgendwelchen Humbug oder ja, Schabernack zu treiben. Gut, zum letzten Dienst noch zum Abschluss die Secure Shell. Kurz vorgestellt, eben, was ich schon erwähnt habe, bietet Terminal-Dienste, Verwaltungsdienste an, also verschlüsselt Netzwerkverbindungen und es gibt mehrere Funktionen, nicht nur SFTP, also wie SFTP, STP und SSHFS, SFTP, Secure FTP, STP, Secure Copy, also sicher kopieren, also verschlüsselt kopieren und mit SSHFS kann ich Filesysteme entfernt mounten. Es gibt mehrere Anwendungsszenarien. Und Authentifizierung erfolgt mittels Public Key in Verbindung mit einem Private Key. Also sprich, es ist eine asymmetrische Verschlüsselungsmethode, ist das bei SSH. Und hier habe ich Möglichkeiten, das anzupassen. Ein gutes Anwendungsbeispiel ist SSH, der Standardport 22. Den kann ich unter etc/ssh/sshd-config ändern. Zum Beispiel auf dem Port 49.1.52. Wenn derjenige nicht weiß, müsste er schon einen Portscan machen, um drauf zu kommen, wo läuft dieser SSH-Dienst und den Portscan erkenne ich aber wieder und kann schon wieder gegenwirken, als Beispiel. Und da kann man auch Schlüsselpaare generieren, wollte ich noch das zum Abschluss noch kurz erwähnen, mit denen man nicht nur Passworteingabe zulässt, sondern man muss, müssen beide, jeder von Ihnen, der PGP kennt, müssen den richtigen Schlüssel haben, um dann Daten auszutauschen zu können, um sich zu verifizieren. Und da kann man das angeben unter PubKey Authentification Yes und man deaktiviert die Passworteingabe. Da muss man vom Schlüssel das Passwort kennen, um sich einloggen zu können. Mit normalem Passwort-Login geht es dann nicht mehr, dann fragt er das gar nicht mehr ab. Und dann brauche ich den richtigen Schlüssel und vom richtigen Schlüssel, also vom Public Key, den ich habe, brauche ich dann noch das Passwort dazu und muss es dann mit meinem eigenen Private Key verifizieren, dass das passt. So funktioniert das ja immer wie bei BGP auch, das ist immer so, also gibt es eben den öffentlichen und den privaten Schlüssel. Und damit, und den zu fälschen, ist schon ein härteres Stück Arbeit, sage ich mal so. Also so für einfach, also Leute, die wenig Erfahrung haben, aber jetzt nur so wie Script-Kiddies eben hier Blödsinn treiben wollen, ist das sicher dann nicht so schnell mehr was. Und das ist dann schon mehr den Profis überlassen. Gut, also ich bin am Ende meines Vortrags angelangt. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich habe jetzt Ihnen diesbezüglich etwas, das Thema, das sensible Thema, das näher bringen können, um hier mit einfachen Beispielen aufzuzeigen, wie schnell und effizient man eigentlich gewisse Dienste schnell und sicher absichern kann. Und das ist halt natürlich nur ein kleiner Überblick, den ich hier geben kann. Alle Dienste kann ich hier nicht erwähnen, denn sonst würde ich, glaube ich, morgen noch durchreden, weil es gibt allein für PHP-Anwender, also von der Software-Engineer-Seite, sehr viele Dinge, die beachtet werden müssen. Also da gibt es eh bücherweise. Also das kann ich leider nicht, aber ich hoffe, ich habe Ihnen einen schönen Überblick gegeben, was alles möglich ist und wie man das relativ einfach sichern kann. Ob es jetzt in Ihrem Betrieb ist, für irgendein Projekt ist, in einer Schule oder im Studium, also sowas, wenn Sie selber Administratoren sind oder solche Systeme verwalten, sowas nie außer Acht zu lassen. Ich bin am Ende und sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.